Was ich ausgesprochen angenehm finde, ist, wie wir uns als Familie anschicken, das kommende Weihnachtsfest zu planen, und zwar eigentlich so gar nicht. Mama hat irgendwie mal so die Weisung rausgegeben, kommt mal irgendwie rum und lass uns mal nichts schenken und lass mal lieber gemeinsam essen. Das macht mir gerade in der Vorweihnachtswoche totalen Mut, weil ich auf nächstes Wochenende, da sitzt mir nicht sowas im Nacken, ja, wo es auf einmal so heißt, ja, so jetzt musst du gemütlich sein, bis dahin, ja, muss das noch, bis
Geschenke
dahin muss
Geschenke besorgen.
Noch. Sonst was, nee, du kriegst eine Packung Mangerie, Mama kriegt eine Packung After Eight.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen in der Vorweihnachtswoche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Monday bei Wir, dem Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Mir gegenüber mein Vater.
Hallo.
Hallo Hajo Schumacher.
Hallo Paul Schumacher.
Was hast du mir diese Woche mitgebracht?
Kein Jörg Quos. Wir haben Jörg Quos in die Weihnachtsfeiertage frühzeitig entlassen.
Wohlverdient.
Finde ich allerdings auch. Der hätte uns schon auch sagen können, was er mit einer ratzfatz abgeschafften E-Auto-Förderung von Robert Habeck, was da so Jeremy Fragrance, ein Mensch, der mir bislang völlig unbekannt war, ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ich war am Sonntag mit deiner Mutter auf dem Weihnachtsmarkt.
Habe ich gesehen.
Habe den einzigen Glühwein des Jahres getrunken und schon der Geruch verursacht so mental so.
Dass die Magensäure anfängt zu blubbern.
Ne? Also du merkst, wie der Körper konditioniert ist und gleichzeitig, während man da so bei 11 Grad Außentemperatur versuchte, so das dritte Adventsgesicht aufzusetzen, raste eine endlose Palästina-Demo.
Ey, die fahren hier die ganze Zeit um den Block, oder? Die sind nämlich
auch noch am Breitscheidplatz vorbei,
ja,
den wir ja noch aus anderen Zusammenhängen kennen.
Ja.
Es war eine Demo, man muss sagen, sehr laut, es wurde sehr viel gehupt, aber keinerlei transparente Sprüche, irgendwas. Also da war offenbar vorher drauf geachtet worden. Und die Woche vorher war auf der Straße 17. Juni zum Brandenburger Tor hin eine große Pro-Israel-Demo. Das war allerdings auch regnerisch und ungemütlich. Und ich würde mal sagen, die Palästina-Demo hat gewonnen. Rein lautstärkemäßig, zahlenmäßig, präsenzmäßig. Und daran merkst du vielleicht auch so ein bisschen, da kippt was. Ne?
Ja.
Also die Amis versuchen ja auch zunehmend Druck auf Israel auszuüben, dass jetzt mal gut ist. Und wenn du dir die Bilder aus dem Gazastreifen anguckst, ist echt schon...
Ja, es ist überhaupt nicht schön.
Ich hatte eine Verwüstung.
Ich muss auch dazu sagen, ich war davon überrascht, wie viele Autos es waren. Für mich riss diese Autoschlange überhaupt nicht mehr ab.
Und zwar alles Autos deutscher Bauart.
Ja, ja.
Also 90% Mercedes, VW.
Ja, total.
Also insofern auch Kernkundschaft eigentlich der deutschen Automobilindustrie.
Ja, ich war halt so ein bisschen daran erinnert, ne? Also ich sah dann viele junge Menschen, die da aus den Fenstern der Autos hingen und so diese Autokolonne runterfilmten Und ich fühlte mich wieder so ein bisschen an dieses in die eigene Bubble hineinposten und in die eigene Bubble hineinschreien erinnert, weil ich mir halt dachte, okay, das wird jetzt halt in dem Kreis natürlich der Demonstrierenden irgendwie geteilt und total hochstilisiert. Und dann schaffen es vielleicht davon auch ein paar Bilder, die irgendwie dramatisch oder nach besonders viel Autokorso aussehen, irgendwie auf die Social Media Plattformen. Letzten Endes habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, und jetzt? Also,
okay, die Reaktion so, ihr seid der jetzt Menschen waren interessant. Es war in meiner Wahrnehmung komplette Gleichgültigkeit.
Ja, genau. Also,
aber es war weder pro so Zustimmung, dass man winkte oder einen Daumen reckte. Es war aber jetzt auch nicht so eine wegwerfende Handbewegung, so die,
klar, du
die
hast,
Spinner. Es war so typisch Berlin, so ja.
Ja, ja, genau. Du hast dein Recht zur freien Meinungsäußerung, das ist auch okay. So, aber wenn du nach 22 Uhr noch hubst, werde ich zusehen, dass die Demo irgendwie abgeblasen wird.
Bevor du mit deinen Themen loslegst, muss ich einen Punkt loswerden, der mich umtreibt. Ich habe vor ein paar Wochen einen dreiteiligen Podcast aufgezeichnet für die Bahn, im Auftrag der Bahn und unter anderem auch mit einem Bahnvorstand Berthold Huber. Und jetzt kam letzte Woche raus, dass sich diese Bahnvorstände ein paar Millionen Boni gönnen, weil sie bestimmte Ziele erreicht haben. Das Pünktlichkeitsziel war offenbar nicht so wichtig in dieser Erreichungsliste. Es ärgert mich, dass dieses Bonusthema kam, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet hatten, weil es ging auch um so Perspektiven für die Zukunft, transparentes Kommunizieren, bla bla bla. Und ich hätte so wahnsinnig gerne diese Bonusfrage dem Vorstand gestellt. Es war eine Herausforderung, weil darf ich für ein Unternehmen wie die Bahn journalistisch arbeiten? Ich sage ja, solange ich in meiner Rolle als Journalist bleibe und keine Fragen diktiert bekomme oder hinterher nicht irgendwie was rausgeschnitten wird, was unangenehm ist. Insofern fand ich das okay, und da ich ja so eine Eisenbahner-Vergangenheit habe, fühle ich mich da auch irgendwie emotional abgeholt. Dieser Podcast wird offenbar auch bei uns werben, vorher oder nachher, ich weiß es nicht. Insofern möchte ich das einmal klarstellen, dass ich zwar versucht habe, Journalist zu sein, ich wusste das mit den Boni aber zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, und das ärgert mich. Aber gut, kann ich nichts machen.
Interessant. Sag mal, wo wir gerade so bei journalistischen Recherchen sind, beziehungsweise Recherchen generell. Hier in Berlin ist es ja wohl gerade eben noch so geschafft worden, mehrere Anschlagsziele irgendwie zu vereiteln. Waffen sollen ausgegraben worden sein in Brandenburg, beziehungsweise man war auf dem besten Weg dorthin. Die Spuren reichen aus Berlin-Mitte nach in die Niederlande, in den Libanon, irgendwo bis zur Hamas. Jetzt stellt sich unser Bundesjustizminister, MB Sounds, Marco Buschmann dahin, Dr. Marco Buschmann dahin, und sagt, das sei großartige Arbeit gewesen von den Ermittlungsbehörden, man hätte irgendwie Schlimmeres verhindert und so weiter und so fort. Inwieweit ist der denn eigentlich als Justizminister so in laufenden Ermittlungen überhaupt involviert? Das ist doch eigentlich irgendwie morgens, der steht auf und dann heißt es, Herr Buschmann, unsere Einsatzkräfte haben da gestern irgendwie drei Terroristen in Berlin-Mitte dingfest gemacht. Ja. Wir müssen da jetzt ganz schnell irgendwie was Souveränes zu sagen.
Also naja, es sind halt Bundesbehörden, also es ist jetzt nicht die lokale Polizei Tempelhof, die sich um sowas kümmert, sondern es sind halt, es ist Bundespolizei, es wird wahrscheinlich auch der Bundesstaatsanwalt, und also es ist eine Bundesangelegenheit, insofern dann auch beim Bundesjustizminister angesiedelt. Und es ist ja immer sehr schlau, als Erster irgendwas bekannt zu geben, weil du damit dann einfach den Ton setzt.
So ein bisschen die Informationshoheit auch hast.
So, und in dem Moment, wo der Justizminister sagt, großartige Arbeit unserer Ermittler, ist damit ja schon mal so gesagt worden, wir haben Schlimmeres verhindert. Man hätte ja auch sagen können, wir haben jahrelang gepennt, weil wir das Thema nicht so richtig ernst genommen haben. Ich meine, der Spiegel hat Titelgeschichte gemacht zum Thema, ist Deutschland eigentlich sowas wie eine Art Rückzugs- oder Vorbereitungsraum für solche Gruppierungen, weil wir hier nicht so genau hingucken?
Naja, wenn man sich das so anhört, so von wegen, die Hamas sei hier nicht weiter beobachtet worden, weil man nie wirklich davon hätte ausgehen können, dass das irgendwie Vereinsstrukturen seien, die man hier vorfindet, finde ich das schon irgendwie eine super deutsche Aussage. Also zu sagen, okay, wir stellen die jetzt erstmal per se nicht unter, weiß ich nicht, Aufsicht, weil sie keine Vereinsstruktur, weil sie keine Satzung haben.
Dazu passt, dass jetzt zum Beispiel auch Frau Innenministerin Faeser feststellt, dass ungefähr 1000 Imame, die hier in deutschen Moscheen predigen, dass die quasi direkt von Erdogan entsandt worden sind. Also quasi als, wie soll man sagen, so ein bisschen Vertreter, ne, von der religiösen Seite für die Erdogan-Partei.
Es gibt in Computerspielen, kann man so den Religionssieg erringen, wenn man seine Missionare dann zu den anderen ins Land
so
schickt.
Genau. So, und da kann man natürlich auch die Frage stellen, hey, wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass es eine Imam-Ausbildung an deutschen Universitäten gibt, die also dann ein, ich sag mal, demokratieverträgliches Lehrwerk predigen. Und auch da kann man sagen, ey, hätte man auch schon mal früher drauf kommen können, dass man jetzt einfach so importierte Hetzer, dass man denen mal ein bisschen genauer auf die Finger guckt. Ne? Aber auch da siehst du natürlich, dass dieser Nahostkonflikt echt direkt zurück nach Deutschland strahlt und hier auch Leute aufmerksam macht. Spät, aber immerhin.
Lass uns kurz bei Frau Faeser bleiben. Da fehlt mir heute echt Jörg Quos, aber Hessen. Sieht jetzt ja so aus, als ob es da ab dem nächsten Jahr eine GroKo gäbe. Ja. CDU und SPD haben sich irgendwie doch dann zusammengefunden und von den Jusos schwer kritisiert wird, dass es wohl ein sehr schwarz eingefärbtes Koalitionsprogramm sei.
Tja, und die SPD als Wahlverlierer, die von Glück reden kann.
Dass sie überhaupt noch beachtet werden.
Ja, weil eigentlich haben alle gedacht, Schwarz-Grün geht weiter, weil das mit den Grünen über zwei Legislaturperioden sehr geräuschlos verlief. Mhm. Und die SPD kann ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen und hat alles unterschrieben, was man ihnen dahin gehalten hat. Tja, mhm. Kein Ruhmesblatt für die Kanzlerpartei. Da sind wir bei der Ampel. Die haben ja dann doch in den letzten Wochen nochmal schnell was zusammengestrichen, unter anderem die E-Auto-Förderung. Das heißt, wenn du ein Auto bestellt hast und bist davon ausgegangen, dass es mehrere tausend Euro Förderung gibt,
ja.
Du hast es aber noch nicht angemeldet, es ist noch nicht zugelassen, gibt es ab sofort kein Geld mehr.
Wow. An diesem Wochenende oder sowas.
Ja, ja, und zwar nicht, also man hätte ja eigentlich 31.12. machen können, aber sie haben es offenbar ein bisschen flotter gemacht. Erstens mal ist das jetzt nicht so wirklich konsistente Klimapolitik. Wenn man gleichzeitig Braunkohlekraftwerke länger laufen lässt, als man sollte. Andererseits ist die Frage, sind die Leute jetzt getäuscht worden, die sich in der Annahme dieses Zuschusses ein Auto bestellt haben, was sie sich sonst vielleicht nicht bestellt hätten.
Mhm.
Also gibt es jetzt Tausende, Zehntausende, angeblich soll es schon Schadenersatzklagen vorbereitet werden. Aber unter diesem unter diesen Förderungsrichtlinien stand auch der magische Satz, es besteht kein Rechtsanspruch.
Oh.
Das heißt, ne, wenn die Förderung, also, wenn es sie nicht mehr gibt, dann gibt es sie nicht
mehr. Ist das halt so.
Dann gibt es halt nichts zu klagen. Und die Kritik war ja immer, dass du bei E-Autos im Wesentlichen Menschen förderst, die ohnehin wahrscheinlich nicht in allzu prekären Umständen leben, weil klar, E-Auto ist dann doch noch so ein, naja, muss man sich leisten können.
Mhm.
Und insofern kann man das schon nachvollziehen, dass man Leuten, die ohnehin genug haben, jetzt nicht auch noch Tausende hinterher wirft. Die Art und Weise zeigt die Hektik, die in der Ampel geherrscht haben muss die letzten Tage, so wie kratzen wir die Kohle zusammen.
Mhm. Um Kohle zusammenkratzen muss sich der kleinste Staat dieser Welt, weiß Gott, keine Gedanken machen. Der Vatikanstaat ist ja so eine dieser, ja nicht gerade moralischen Enklaven.
Rechtsfreien Räume, genau, wollte ich sagen. Ja.
Und da ist es ja jetzt zum ersten Mal tatsächlich passiert, dass ein Kardinal angeklagt wurde.
Ja.
Zu 5 Jahren Haft verurteilt, 8.000 Euro Geldstrafe. Sämtlicher kirchlicher Ämter irgendwie enthoben.
Mhm.
Becciu heißt der gute Mann mit Nachnamen. Und weshalb das Ganze? Enger Vertrauter von Papst Franziskus wohl.
Mhm.
Ja, soll in London einen Immobiliendeal über 350 Millionen Euro, naja, wohl so abgewickelt haben, dass man davon ausgehen kann, er hat sich da auch ein bisschen selber was eingesteckt. Auf der anderen Seite geht es auch noch darum, dass wohl eine Geistliche in Mali befreit werden sollte mit einer halben Millionen Euro.
Mhm.
Die Frau, die dafür zuständig war, hat das Ganze wohl lieber in Luxushandtaschen investiert.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, weil für mich ist das so ein First Time, dass der Vatikan gegen seine eigenen Leute, also dass es einen Rechtsspruch gegen einen Kardinal gibt.
Ich hätte mir noch ein paar Rechtssprüche mehr vorher zum Thema Kindsmissbrauch
natürlich.
Gewünscht.
Ja.
Die entscheidende Frage ist das jetzt womöglich ein Angriff gegen den Papst und seine Leute, weil das ja relativ dicht dran geht und Vatikan ist wie Kreml, da geht es immer hinter den Kulissen so. Ne?
Ja, dann geht es auch noch um Real Estate in London. Ne?
Ja. Also auch das könnte bei Putin durchaus eine Rolle spielen. Ich finde es erstens ein gutes Zeichen, dass Rechtsstaat auch da gilt. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, es hätte noch viele andere gegeben. Wo wir gerade bei Jesus Christus sind, zu dem steht Jeremy Fragrance.
Oh ja.
Ja, und er sagte auch, am ehesten noch sei er für die CDU, weil er ja so ein gläubiger Mensch ist.
Mhm.
Mit rechtsradikalem Krams habe er nichts zu tun. Ja, und jetzt hat er sich aber dummerweise in New York bei einem New York Young Republican Club, also sozusagen die jungen Republikaner, die Jusos von Trump sozusagen, ist er da mal so reingeraten und hat sich dann mit Leuten der Identitären Bewegung und mit dem EU-Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah und so weiter, fotografieren lassen, wusste angeblich gar nicht so ganz genau, wer das sei.
Also das ist so ein bisschen das Ding, das kann man ihm halt zutrauen, ne?
Dass er nicht wusste, wer das ist.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite hat er dann noch so eine Zeitung da reingehalten und irgendwelche Aufkleber und so. Also es war jetzt nicht so ganz so ein Selfie von mal eben vorbeigekommen. Und er hat jetzt wohl einige Werbepartner verloren und unter anderem auch auf Sky. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Auf Sky hatte der eine eigene Serie, dieser ja. Typ, der auf einer Marketingmesse im Frühjahr gesagt hat, der könne pro Tag 5 Mädels bumsen. Ja. Weil er, was ist das für ein Vogel? Ich weiß nur, dass er Krüger heißt und aus Oldenburg kommt.
Ja.
Und er ist Parfüm-Influencer. Fragrance ist ja, genau. Heißt ja Duft auf Englisch.
Ja.
Also allein dieser Künstlername Jeremy Fragrance ist schon eigentlich schon Satire.
Irgendwo schon und irgendwo auch nicht. Das ist so ein bisschen, vielleicht ist manchen ZuhörerInnen dieser Name geläufig, so ein bisschen wie Moneyboy. Ein deutschsprachiger Rapper und
ja,
Musiker.
Ja, den habt ihr mir im Urlaub vorgestellt.
Genau, der so ein
der
bisschen...
Der mir auch ein bisschen fremd ist.
Ja, genau. Und mir auch und Fritz auch auf jeden Fall, genauso wie Jeremy Fragrance. Aber das sind einfach Personen des öffentlichen Lebens, die meiner Meinung nach Social Media geboren hat oder die Möglichkeit der Selbstdarstellung auf einer Plattform hat diese Personen geboren, diese Charaktere. Und bei Jeremy Fragrance ist es halt diese Absurdität, die damit rumschaut. Also er läuft ja immer in diesen weißen Sachen rum, es geht immer um Power. Er fängt manchmal spontan einfach an, Liegestütze zu machen oder zu tanzen oder so. Er hat auch schon tatsächlich super sehenswert, wenn man mal auf YouTube eingibt, so Jeremy Fragrance Reality TV Best Of.
Mhm.
Also der hat in so ein paar deutschen Reality TV Shows echt so ein paar Stars und Sternchen in die Zähne gezogen, weil der doch relativ bodenständig ist, gleichzeitig aber auch jede Menge total verqueren Kram von sich gibt. Also es geht wirklich immer nur um die Selbstdarstellung. Es geht darum, wenn ich sage, dass ich einen roten Porsche irgendwie eines Tages fahre, dann fahre ich eines Tages einen roten Porsche oder ich glaube Ferrari ist es in seinem Fall und das tut er halt. Und das wird dann halt als Aushängeschild dafür genommen, dass alles, was du dir in deinen Kopf setzt, das kannst du erreichen.
Du musst es nur wollen, aber was mich dabei ärgert, und das muss ich mal als klassischer Medienvertreter sagen, der hat halt auch überall in den klassischen Medien eine Bühne gekriegt.
Ja, klar.
Bei dem geschätzten Kollegen Matze Hielscher war er bei Hotel Matze ewig lang im Podcast, bei Leroy Matata ebenfalls. WDR hat einen ganzen Tag Radioreportage mit ihm gemacht, SWR, Zeit, Redaktionsnetzwerk Deutschland, alle haben über ihn geschrieben.
Ja, für mich ist das Sozialvoyeurismus. Also es ist so, guck mal, der Typ ist irgendwie nicht so ganz knusper, aber der ist momentan halt wirklich das Thema. Irgendwie alle machen sich so ein bisschen über ihn lustig. Manche finden ihn interessant.
Weil man irgendwie vereinbart hat, dass er das Thema ist.
Genau.
Weil das Interessante ist, hier Redaktionsnetzwerk Deutschland schrieb, naja, man will ihn einfach mal erleben, man versteht nur so halb, was er da macht, akzeptiert es aber gerne, weil es Entertainment ist, ein Phänomen, das niemand versteht.
Genau.
Warum schreibe ich dann drüber? Also dann sollte ich doch den journalistischen Anspruch haben, ihn entweder zu entzaubern und nachzuweisen, dass der einfach miese Dinge tut.
Ich glaube, das haben manche tatsächlich versucht.
Und nicht geschafft.
Ja, und wahrscheinlich baut er sich damit natürlich auch so ein Teflon-Aura auf.
Mhm.
So von wegen, vielleicht musst du einfach nur verrückt genug sein. Und jetzt gucken wir mal, wie das mit diesem vermeintlichen Skandal in den Staaten weitergeht.
Ja, also auf jeden Fall hat er einige Werbepartner angeblich verloren. Und weil du sagst, so mit weißen Klamotten und so, das hat ja auch so ein bisschen was Erlöserhaftes. Ne?
Klar.
So was Guru-mäßiges, so Sektenanführer und so. Naja, Männer mit Gottkomplex, schrieb die geschätzte Kollegin Lara Schulschenk im Spiegel und stellte sich die Frage, ob wir klassischen Medien solchen Vögeln dann auch noch den medialen roten Teppich ausrollen müssen, weil das am Ende ja genau die Aufmerksamkeit ist, mit der er dann wiederum seine Werbeverträge abschließt.
Ich wollte gerade sagen.
Ich finde, ignorieren ist irgendwie auch eine Journalistentugend, die zu wenig gepflegt wird.
Naja, man kann sich aber auch so das eigene neue Werbegesicht aufbauen. Ne? Das ist
gar
nicht so schlecht. Also
für
noch
was
so ein
würdest
Skandal
du werben,
hier?
Paul?
Oh, Bier. Weiß ich nicht. Katzenfutter.
Nee. Ja, Katzenfutter. Katzenfutter-Testimonial.
Ich weiß nicht, irgendwie Makita-Komplett-Set oder so.
Oh ja.
Aber lass uns bei Katzenfutter bleiben. Apropos Katzenfutter. Mhm. Zur Tiergeschichte der nächsten Woche habe ich das Tier für das kommende Jahr mitgebracht.
Nein.
Doch, es steht nämlich schon fest, gewählt wurde für 2024 der Braunbrustigel zum Tier des Jahres. Und das ist deshalb aktuell. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ermutigenderweise auf alle Hobbygärtner und Menschen mit Gartengrundstücken.
Lass mich raten, Laubhaufen liegen lassen.
Genau, Reisighaufen. Es geht um Totholz und alles Mögliche, was so eine Erdmulde eigentlich bedecken kann. Denn der Braunbrustigel ist nicht nur gefährdet in Deutschland, natürlich auch seine natürlichen Lebensräume in Parkanlagen sowie im heimischen Garten. Außerdem zählt er unter den Insektenfressern zu den einzig echten Winterschläfern und benötigt damit im Winter bis zu 500 Gramm zusätzliches Körpergewicht, um über diese Zeit hinwegzukommen.
Sag mal, ist das der gemeine Hausigel, dieser Braunbrustigel?
Er heißt Ericaneus europaeus, glaube ich.
Okay, also und, ist jetzt nichts Besonderes.
Naja, er ist insofern was Besonderes. Es gibt ihn seit vor der letzten Eiszeit.
Okay,
so ungefähr mehr oder weniger verändert. Danach soll der Igel sich wohl in zwei Igel-Unterarten aufgeteilt haben. Ansonsten ist er eigentlich nichts Besonderes. Das Tier des Jahres 2023, ich glaube, ich hatte es im Podcast dieses Jahr auch einmal angesprochen,
ja, der
war übrigens mein Kollege, der Gartenschläfer, der Iliomys quercinus oder Quercinus. Wahrscheinlich wäre Opa jetzt ausgerastet wegen meiner schlechten lateinischen Aussprache.
Hast du nicht ein Latinum großes?
Ja, ich habe ein großes Latinum.
Okay. Sag einmal Weihnachtsfeiern, ne?
Ja, ich habe, also da wollte ich mit dir eh noch drüber reden. Ja. Es ist super, dass wir uns heute treffen.
Ja, erzähl, wie viele hast du abgelehnt?
Also ich habe eine Weihnachtsfeier, konnte ich nicht mitmachen, letzte Woche auf der Arbeit wegen Corona und in nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, das heißt in der Woche des Jahreswechsels quasi oder die Woche vor dem Jahreswechsel, da werden wir in unserem Probenraum gemeinsam mit zwei anderen Bands Weihnachtsfeier haben und das ist immer ein großes Hallo. Das
ich frage besonders viel Spaß. Deswegen, weil es eine Studie gab zum Thema Menschen, die eigentlich gar keinen Bock haben auf Weihnachtsfeiern und dann einfach absagen. Mhm. Wie groß ist der Stress beim Absagenden und wie groß ist der Stress beim Veranstalter, der die Absage bekommt? Das wurde tatsächlich wissenschaftlich untersucht und das Interessante daran ist, dass der absagt, also sagt, boah, ich habe keine Zeit, ich habe Corona, irgendwas, schlechte Ausrede, der hat einen tierischen Stress, weil er denkt, oh Gott, jetzt bin ich im Verschiss und werde nie wieder eingeladen. Und beimjenigen, der die Absage kassiert, der atmet das einfach so weg. Mhm. Also bei dem ist der Stress wesentlich geringer, jedenfalls in dieser Studie. Das wiederum hat Studienleiter Givi zu der, wie ich finde, wirklich lebenspraktischen Empfehlung gebracht, einfach mal absagen, wenn man keinen Bock hat.
Aha.
Also er ermutigt dazu, diesem Gefühl, nicht, wer nicht hingehen will, jetzt einfach nur aus Pflichtbewusstsein hingehen, muss man nicht. Und das finde ich eine ausgesprochen angenehme Nachricht. Wir müssen da nicht hin.
Was ich ausgesprochen angenehm finde, ist, wie wir uns als Familie anschicken, das kommende Weihnachtsfest zu planen. Und zwar eigentlich so gar nicht. Mama hat irgendwie mal so die Weisung rausgegeben, kommt mal irgendwie rum und lass uns mal nichts schenken und lass mal lieber gemeinsam essen. Das macht mir gerade in der Vorweihnachtswoche totalen Mut, weil ich auf nächstes Wochenende, da sitzt mir nicht sowas im Nacken.
Ja.
Wo es auf einmal so heißt, so jetzt musst du gemütlich sein, bis dahin muss das noch, bis
Geschenke
dahin muss
Geschenke besorgen.
Noch. Sonst was, nee, ich werde am Freitag Nachmittag mit meiner Partnerin gemeinsam richtig schön einkaufen gehen. Wir werden den ganzen Samstag kochen.
Genau,
und dann laufen wir
irgendwann eine Packung Mancherie.
Genau, du kriegst eine Packung Mancherie, Mama kriegt eine Packung After Eight.
Ja.
Und Fritz ist eh nicht da, oder? Kommt der nächste Woche zurück?
Doch, der ist wieder da. Boris Palmer hat sein Bürgergeld berechnet und er würde 3.368 Euro bekommen für sich und seine vierköpfige Familie.
Aha.
Ich habe auch mal gerechnet, ich würde 2.654 Euro bekommen.
Aha.
Also vorausgesetzt, ich hätte eine Wohnung, die 1.000 Euro kalt kostet und hätte keinerlei Einnahmen.
Mhm.
Also alle meine Aktienfonds, meine Termingelder, meine Goldhandelsaktivitäten wären alle weg. 2.654, nicht so schlecht, ne? Für keine Arbeit.
Das ist, also, aber bin ich da irgendwie noch mit?
Nö, du bist raus, weil Kinder, die, ich glaube, über 25 sind, die gelten sind. Als, sollen irgendwie mal selber sehen, dass sie zurechtkommen. Okay. Aber ich meine, es geht ja immer darum, ist das jetzt viel Geld oder ist das nicht viel Geld? Und ich finde, also 3.368 für Palmer, vierköpfige Familie, das ist schon, kann man schon mit rechnen. Also kennst du Menschen, die sagen, ich gehe nicht arbeiten, weil öffentliche Kohle reicht?
Nee.
Oder so Mischfinanzierungen haben, dass sie nur so ein bisschen arbeiten.
Also tatsächlich war bis vor nicht allzu langer Zeit ein jemand aus dem erweiterten Freundeskreis auf Arbeitssuche,
ja.
Auch Handwerker tatsächlich, der ist aber jetzt seit 2 Wochen wieder in einem festen Arbeitsvertrag,
ja.
Muss nur 4 Tage die Woche ran,
ja.
Dafür jeden Tag ein bisschen länger, aber sagt irgendwie, hätte sich nichts Besseres vorstellen können.
Okay, und aber das zeigt ja, der Arbeitsmarkt funktioniert.
Genau, also dieser junge Mensch hat auf jeden Fall sehr schnell wieder eine Anstellung gefunden, auch in dem Gewerbe, in welchem er gesucht hat.
Ah ja, Lissy Eichert.
Ja.
Lissy Eichert ist die heimliche Chefin der St. Christophorus-Gemeinde. Lieber Kalle, da musst du jetzt durch. Kalle Lenz ist der offizielle Geistliche. Als Frau darf man da ja nicht so viel. Ich glaube, Pastoralreferentin heißt das, was man maximal erreichen kann. So viel zum Thema Vatikan und die Regeln dort.
Ja, Vatikan.
Und da haben wir die letzten Jahre immer mal wieder zu Weihnachten in der Küche geholfen.
Ja.
Und dieses Jahr besteht die Möglichkeit, am 24., dann wenn du mit deiner Partnerin einkaufen gehst, werde ich wahrscheinlich nach Neukölln fahren und ich vermute, ich kriege wieder die Zwiebeln, weißt du? Kriege ich immer so 15 Kilo Zwiebeln vor die Füße.
Nee, du Hammel, wir fahren am 22. einkaufen, am 23.
so.
Kochen wir und am 24. bin ich natürlich gerne bereit,
okay.
Mit dir irgendwie gemeinsam zur St. Christophorus-Gemeinde
zu fahren. Ja, das ist so von 10 bis 1.
Ich mache auch die Zwiebeln. Also
inklusive Kochen und Essensausgabe.
Mir wird manchmal vorgeworfen, dass ich etwas verschwenderisch sei mit Zwiebeln, weil ich immer die äußerste Zwiebelschicht, wo die Schale mit dran hängt,
ja,
die nehme ich gerne einfach noch mit ab.
Ja.
Da würde jetzt der Koch, der irgendwie jede Zwiebel berechnen muss, sagen, das ist totale Verschwendung. Ich sehe aber dieses Zwiebelnschälen immer nicht ein. Ich werde mal gucken, wie ich mich da so nächste Woche Sonntag einpassen kann.
Wir wünschen Frank Zander beste Genesung.
Oh.
Der Gute liegt nämlich im Krankenhaus 81. Wer kennt ihn nicht? Frank Zander, der macht nämlich am 22. wieder mal sein Gänseessen im Estrell Hotel. Da gibt es Prominente, die kellnern. Angeblich ist auch der regierende Bürgermeister mit dabei, Kai Wegner. Wenn ich Lust habe, kann ich auch noch mitmachen.
Cool.
60 Prominente servieren und dann gibt es noch warme Jacken. Und zum Schluss singt eigentlich Frank Zander nur nach Hause gehen wir nicht, die Hertha-Hymne. Und diesmal kann er nur eine Videobotschaft ans Volk richten. Und ich finde nach wie vor diese Geschichte, ich hau mal einfach hier so ein paar hundert Gänseessen raus und nutze meine Prominenz für sowas. Ich finde es immer wieder, ich finde es bewegend.
Absolut toll und ich finde eine super Mutmachgeschichte für diesen Jahreswechsel.
Mein Guter, wir haben jetzt gelernt, du wirst eine entspannte letzte Weihnachtswoche haben.
Auf jeden Fall.
Ich habe
danach Urlaub.
Ja, ich auch. Und du hast total recht, dieses Stressfreie.
Ey.
Als ich am Sonntag mit deiner Mutter über den Kudamm geschlendert bin, so, es war mir fremd. Also dieses Geschäfte gucken und hier noch rein und hier noch eine Tasche und so. Nein, 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 Weihnachten, wir werden es ganz zurückführen, wir werden ein bisschen Stroh, warum liegt hier Stroh?
Ja, genau, warum hast du eine Maske auf?
Ja, genau. Also, es wird eine entspannte Weihnachtswoche, die wünschen wir euch auch. Ho, ho, ho und machen wir eigentlich am Heiligabend eine Sendung? Nächsten Sonntag auf Montag?
Was Mut hat Mut?
Wir müssen mal gucken, wie wir das regeln. Also, wir umarmen euch und wünschen nur das Beste. Eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüssi.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.